Hoch verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Außenseiter Zukunftsweiser. Wir haben in dem Semester uns Köpfe präsentieren lassen, natürlich nicht auf einem silbernen Tablett, sondern virtuell sozusagen, die ihrer Zeit voraus waren. Visionäre in Wissenschaft, Technik, Philosophie, Kultur und Politik sind uns begegnet in diesem Semester und heute haben wir den vorletzten Vortrag und den wird halten Frau Dr. Michaela Kahle. Was sollten Sie über unsere Referentin wissen, außer dass sie schon einmal hier war und sie diesen Vortrag, den sie damals gehalten hat, ich glaube, es ging um die Gleichberechtigung, richtig?
Ja.
Wie viele andere Vorträge auch nachhören können aus früheren Reihen, das erzähle ich noch. Und vielleicht sage ich auch noch, wer zu Ihnen spricht. Mein Name ist Volker Friedrich und ich lehre an dieser Hochschule und habe das Vergnügen, für Sie diese Vortragsreihen zu organisieren, Semester um Semester. Also, es gab schon einige und von denen stehen die Vorträge als Audiodateien im Internet. Wenn Sie auf die Seiten der Hochschule gehen und sich dort zum Studium Generale durchhangeln, dann kommen Sie da drauf und können das eine und andere, was Sie interessiert, aus den vergangenen Semestern nachhören, können das auf Ihr portables Wiedergabegerät runterladen, wie man das nennt, und sich anhören oder bei einer Autofahrt oder wie auch immer. Und da werden Sie auch den Vortrag finden, den Frau Kahle, war es im letzten Semester? Ja, im letzten Semester gehalten hat, viele andere mehr. Frau Kahle hat natürlich studiert Politikwissenschaften, Geschichte und Psychologie, und zwar in Berlin, München und Passau. Und sie hat promoviert über Rudi Dutschke an der Freien Universität Berlin. Richtig. Und wo endet sowas? Für manche nicht ganz so glücklich wie bei Ihnen, aber doch erstrebenswert, denke ich, ist für viele, die solche Fächer haben, so etwas zu tun, wie sie es machen, nämlich Bücher zu schreiben und zu publizieren. Und ich finde bei Ihren Büchern immer sehr bemerkenswert die Titel, die Sie ihnen geben. Also ich fand zum Beispiel wunderbar, eine Biografie über Dorothy Parker trägt den Titel »Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber«. Das ist wirklich sehr schön und vielleicht versuchen Sie das auch mal. Sie können von Frau Dr. Kahle also das eine und andere Buch am Markt finden. Ich glaube, das letzte war ein Buch über Bonnie und Clyde,
ja.
Richtig?
Mhm.
Ja. Also, heute Abend geht es über Bertha von Suttner, eine streitbare Pazifistin. Darüber werden wir was hören. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dem Vortrag von Frau Dr. Kahle.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich hoffe, das geht irgendwie. Es baumelt irgendwie ein bisschen, aber wenn es irgendwie nicht gut geht, dann melden Sie sich bitte. Ja, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ja, heuer großes Gedenkjahr, Sie wissen es alle. Wir gedenken heuer ein ganz schreckliches Datum. Wir gedenken den Beginn des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Der Erste Weltkrieg ist ja die Zäsur des 20. Jahrhunderts. Hat alle Fortschrittshoffnungen zerstört und die Friedenshoffnungen von ganz vielen auch. Die Urkatastrophe, sie erfasste viele Bereiche, alle Bereiche von Staat, Gesellschaft und Kultur und prägte den weiteren Verlauf der neueren Geschichte maßgeblich. Wir alle waren davon betroffen, auch wenn wir viel später erst geboren wurden. Der Erste Weltkrieg wird vielfach als der erste totale Krieg angesehen. Er entlud bereits vorhandene Spannungen und Widersprüchlichkeiten in den konfliktgeprägten Dauerzustand des 20. Jahrhunderts, das durch Krieg, Bürgerkrieg und Blockkonfrontation gekennzeichnet war. Und er war die erste Auseinandersetzung, die neue technische Möglichkeiten nutzte und so die Zerstörungspotenziale der industriellen Moderne erst offenbarte. Im Kern war der Erste Weltkrieg ja ein europäischer Krieg, er entstand auf dem Balkan. Ihm lagen die imperialistischen Bestrebungen der europäischen Großmächte zugrunde und ausgetragen wurde er im Wesentlichen zwischen zwei europäischen Machtblöcken und auf dem europäischen Kontinent. Da war die Entente mit England, Frankreich und Russland 1915-16 noch erweitert durch Italien und Rumänien. Und dann standen die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn dem gegenüber und denen schloss sich dann noch 1915 Bulgarien an. In allgemeinerer gesellschaftsgeschichtlicher Weise gründete dieser Krieg in einer umfassenden Krise der europäischen Moderne, deren Entwicklung im Laufe des langen 19. Jahrhunderts vielfältige Widersprüche, Gegensätze und Konflikte hervorgebracht hatte. Aus der Idee eines nationalen Völkerfrühlings hatte sich eine aggressive, in scharfen Feindbildern gegeneinander profilierte Nationalismen gebildet. Der ökonomische Fortschritt hatte eben nicht nur materiellen Wohlstand, sondern auch nationale Sinnkrisen, klassengesellschaftliche Gegensätze und hochgerüstete Militärapparate hervorgebracht. Auf politischer Ebene waren überall die Demokratisierungstendenzen in der Gesellschaft auf der einen Seite und die Herrschaftsansprüche der traditionellen Eliten auf der anderen Seite. Und das alles war in einem höchst virulenten und instabilen Spannungsverhältnis. So war es dann auch kaum verwunderlich, dass der Krieg eben nicht nur die europäische Landkarte umstürzte, sondern auch die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in Europa. Wenn ich sagte, der Krieg war ein europäischer Krieg, so stimmt das natürlich nur zum Teil, denn er war natürlich auch von Anfang an gleich ein globaler Krieg. Ein Krieg, der weit über Europa hinausging und dessen Wirkungen auch weit über Europa hinausgingen. Der Krieg zwischen den europäischen Kolonialmächten wurde nämlich auch in den Kolonien ausgetragen. Die Auswirkungen auf die Bevölkerung dort war erheblich, denn vor allem durch die Rekrutierung der Hilfstruppen wurden sie direkt in den Krieg involviert und es gab zahlreiche Opfer natürlich auch dort zu beklagen. Ferner war mit dem Kriegseintritt Großbritanniens die Beteiligung des gesamten Empires verbunden, sodass neben den französischen Kolonialtruppen auch Australier, Neuseeländer, Kanadier, Südafrikaner und Inder auf den europäischen Kriegsschauplatz zum Einsatz kamen. Zweifellos wurden deren Selbstständigkeitsbestrebungen nachhaltig gestärkt, sodass der Erste Weltkrieg auch Tendenzen zur Dekolonialisierung anstieß, die bei Kriegsende mit der vom amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, aber auch den revolutionären Bolschewiki vertretenen Parole der Selbstbestimmungsrechte der Völker weitere Nahrung erhielt. Und schließlich wurde dann mit der Zeit auch noch große Teile der internationalen Staatenwelt in den Krieg mit hineingezogen. So trat zum Beispiel im November 1914 das Osmanische Reich auf Seiten der Mittelmeermächte in den Krieg ein. Mit dem Schicksal dieses Vielvölkerreiches stand nicht nur seine zukünftige Rolle im Kreis der europäischen Mächte zur Disposition, sondern auch die Entwicklung der bislang von den Osmanen beherrschten arabischen Völker in Nordafrika, Klein- und Vorderasien. Und während der Sultan in Istanbul am 14. November 1914 zum Heiligen Krieg aufrief und von Deutschland aus Versuche ausgingen, die arabischen Völker zum Kampf gegen die englische Herrschaft in Ägypten aufzustacheln, waren die entgegengesetzten Initiativen des weltberühmten englischen Oberst und Abenteurers Lawrence von Arabien weitaus erfolgreicher. Ihm gelang es nämlich, die Araber zum gemeinsamen Kampf gegen die osmanische Herrschaft zu stimulieren. Die ihnen versprochene Selbstständigkeit wurde den arabischen Völkern nach Kriegsende allerdings nicht zugestanden. Auch die von 1917 vom englischen Außenminister Arthur Balfour zugesagte Schaffung einer Heimstatt für die auswanderungswilligen europäischen Juden in Palästina wurde schließlich nicht verwirklicht. Gleichwohl sehen wir aber wieder auch hier schon die großen Konflikte des 20. Jahrhunderts mit angelegt. Die letzte und dann in mancher Hinsicht natürlich kriegsentscheidenden Globalisierungsschub erfuhr der Krieg im April 1917 mit dem Kriegseintritt der USA, in deren Gefolge dann auch Länder Südamerikas und Chinas den Mittelmeermächten den Krieg erklärten. Langfristig wurde dadurch nicht nur das ökonomische und militärische Kräfteverhältnis nachhaltig zugunsten der Entente verschoben. Auch die Koordinaten der Weltpolitik gerieten in Bewegung. Die USA begannen, die Großbritannien als weltpolitische Vormacht abzulösen. Und mit der russischen Revolution und dem Aufbau des Sowjetstaates zeichnete sich zugleich bereits der weltpolitische Konflikt der Zukunft ab. Kurzfristig allerdings wirkte sich das gewachsene Potenzial noch kaum zugunsten der Entente aus, denn die USA mussten erst einmal Wirtschaft und Gesellschaft auf Krieg umstellen und eine Streitmacht für den Krieg in Europa mobilisieren. Im Laufe des Jahres 1918 aber begann sich die strukturelle Überlegenheit der Entente immer deutlicher auszuwirken und spätestens im Herbst 1918 war der amerikanische Präsident Wilson zur entscheidenden Politikerpersönlichkeit der Weltpolitik aufgestiegen, der die Bedingungen der Kriegsbeendigung dann auch weitgehend diktierte. Die neuartige Qualität des Krieges trat aber nicht nur in den globalen Dimensionen und in einer auf Sieg oder Kapitulation abzielenden Kriegspolitik zutage. Auch die Kriegsführung an der Front selbst und die Ausrichtung der Gesellschaft auf den Krieg an der sogenannten Heimatfront gewann im Ersten Weltkrieg einen immer intensiveren, schon zeitgenössisch damals als totalen Krieg gekennzeichneten Charakter. Dieser Begriff ist in der modernen Geschichtswissenschaft zu einem Konzept ausgearbeitet worden, das vor allem die Industrialisierung des Krieges zu fassen versucht, die militärisch in der wachsenden Bedeutung von Kriegsmaschinen, zivil in der Ausrichtung von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur auf die Bedürfnisse der Kriegsführung und somit auch in der kriegspolitischen Auflösung der Trennung zwischen Militär- und Zivilgesellschaft zum Ausdruck kam. Kanonen und Granaten, Maschinengewehre und Patronengurte, Flugzeuge und Bomben, Unterseeboote und Torpedos, Giftgasgranaten und auch Panzerwagen prägten das Kriegsgeschehen und sie prägten ihm einen ganz neuartigen Stempel auf. Und all diese Waffen mussten natürlich von den Industrien der kriegsführenden Länder produziert werden, in immer größeren Mengen, um die in rascher Folge verbrauchten und zerstörten Geräte zu ersetzen und die industriellen Vernichtungskapazitäten immer weiter auszubauen. Dafür war es dann nicht nur notwendig, Produktionskapazitäten auf- und auszubauen, nein, auch die Arbeits- und Lebensstruktur von Zivilisten musste auf die neuen Erfordernisse der Kriegsproduktion eingestellt, zur Arbeit motiviert oder verpflichtet, zum Verzicht auf Freizeit und Vergnügen angehalten oder genötigt werden. Die eigentlich zivile Gesellschaft in der Heimat wurde so zu einer zweiten Front und an der konnte der Krieg dann auch tatsächlich entschieden werden. Den Krieg gewinnen konnten am Ende tatsächlich die Mächte, denen es besser als ihren Gegnern gelang, Waffen und Munition zu produzieren und gleichzeitig aber auch die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen und sie zum Durchhalten zu motivieren. Die Totalisierung des Krieges kam zugleich in der Tendenz zur Außerkraftsetzung von rechtlichen und humanitären Restriktionen, nicht nur gegenüber gegnerischen Soldaten, sondern auch der Zivilbevölkerung zum Ausdruck. So zielte die englische Seeblockade gegen Deutschland auf die Aushungerung der Bevölkerung und der deutsche Unterseebootkrieg, der unterschied nicht mehr zwischen Kriegs- und Handelsschiffen. Kriegsgefangene wurden nicht nur schlecht versorgt und misshandelt, sondern auch gegen alles Völkerrecht in der Kriegswirtschaft für zwangsweise Arbeiten im frontnahen Bereich eingesetzt. All dies, diese Urkatastrophe, all das, was passiert ist, all das, was an Schrecklichem passierte, das haben natürlich genügend Menschen vorausgesehen und sie haben es auch in dieser Dimension vorausgesehen. Das Ganze ist ja nicht wie ein Komet über uns hereingebrochen. Es hatte Anzeichen gegeben, Warnungen, Mahnungen. Und eine, die all dies vorausgesagt hatte und die ihr Leben der Verhinderung genau dieser Katastrophe verschrieben hatte, das war Bertha von Suttner, die erste Frau, die jemals den Friedensnobelpreis erhielt und um deren Einzug in die Walhalla in Bayern bis heute erbittert gerungen wird. Sie hören es sicher, ich bin aus Bayern und ich bin eine dieser Frauen, die für den Einzug Bertha von Suttners in die Walhalla kämpft. Die Walhalla, das ist, so nannten ja die Germanen, den Ruheort für die in der Schlacht gefallenen Helden. Etwas in dieser Art ist Ludwig I. wahrscheinlich vorgeschwebt, als er seinem Baumeister Leo von Klenze den Auftrag erteilte, den Heroen deutscher Zunge hoch über der Donau bei Regensburg einen Tempel gleichen Namens zu errichten. Über die Auswahl derer, die drin sind, lässt sich natürlich streiten. Es ist meiner Ansicht nach ein Gruselkabinett zum Großteil. Natürlich genauso wie über Sinn und Unsinn eines teutonischen Heldentempels. Nicht zu bestreiten ist allerdings, dass auf diesem grünen Hügel ein ziemlicher Frauenmangel herrscht und dass alle bayerischen Schulklassen diesen grünen Hügel irgendwann einmal besuchen und diese Büsten als die Helden deutscher Zunge betrachten. Ganze 6 Frauen waren es den bayerischen Herrschern bis jetzt wert, in der Walhalla mit einer Büste verewigt zu werden. Das ist Katharina die Große, Maria Theresia, Amalia Landgräfin von Hessen-Kassel, Carolina Gerhardinger und Sophie Scholl und als letzte kam dann noch Edith Stein 2009 hinein. Und eine Frau, die eben immer wieder ins Spiel gebracht wird, wenn es darum geht, einer Frau den Platz im Heldenhimmel der Walhalla zu sichern, das ist eben Bertha von Suttner, die vor mehr als 100 Jahren als erste und einzige Frau deutscher Zunge den Friedensnobelpreis erhielt und die diesem Heldentempel einen ganz anderen Diktus verleihen könnte, nämlich dass heldenhaft sein eben auch sein kann oder besonders ist, für den Frieden sich einzusetzen. Die emanzipierte Adelige und engagierte Vorkämpferin für den Frieden wurde am 9. Juni 1843 als Bertha Sophia Felicita Gräfin Kinsky von Chinitz und Tettau in Prag geboren. Ihr Vater war 75 Jahre alt, er war ein K&K Feldmarschallleutnant und Kämmerer und er war ein Mitglied des böhmischen Hochadels. Er ist noch vor ihrer Geburt gestorben und er hat eine nahezu 50 Jahre jüngere Witwe hinterlassen, die jetzt nicht ganz so standesgemäß war, und zwei kleine Kinder. Bertha von Suttners Mutter, Sophie von Körner, war eine ehemalige Sängerin und sie entstammte einem unbedeutenden Adelsgeschlecht. Und das war ein Makel für die Bertha, und zwar hatte sie nicht diese 16 hochadeligen Ahnen, die man vorweisen musste, um einen Platz in der Wiener Hofburg zu haben. Also diese 16, die haben ihr immer gefehlt. Sie hat auch Zeit ihres Lebens irgendwie darunter gelitten, dass sie die 16 nicht vorweisen konnte, und man hat ihr das auch immer wieder ganz deutlich gezeigt: Du gehörst nicht zu uns. Nach dem Tod ihres Mannes ist die Mutter von Bertha von Suttner nach Brünn übersiedelt, und zwar zu Berthas Vormund, Landgraf Friedrich Fürstenberg. Und hier ist Bertha dann auch sehr wohlbehütet aufgewachsen. Das oberste Ziel ihrer Erziehung war natürlich, eine gute Partie zu machen. Man hatte nicht besonders viel Geld und vor allem natürlich der Mutter den innigst ersehnten Weg in die Wiener Society zu ebnen. Mutter und Tochter waren einander sehr zugetan. Bertha von Suttner hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Mutter und hat dann mal geschrieben: Die selbstverständliche große Liebe dieser Mutter für mich und meine Liebe zu ihr, die so groß war, dass, wenn sie auf 2 oder 3 Tage nach Wien fuhr, ich stundenlang schluchzte, als wäre mir das Herz gebrochen. 1855 sind die Frauen zusammen mit der ebenfalls verwitweten Schwester der Mutter, also mit der Tante von Bertha, und deren Tochter nach Wien gezogen. Diese gleichaltrige Cousine Elvira war Berthas geliebte und verehrte Spielkameradin. Sie hatten auch eine sehr schöne Zeit in der Hauptstadt. Aber die beiden Frauen waren sehr lebenslustig, die Tante und die Mutter, und sie haben es geschafft, beim Glücksspiel im Casino von Wiesbaden das ganze Familienvermögen durchzubringen. Und dann musste man die schöne Wohnung in Wien wieder verlassen und in ein bescheideneres Landhaus nach Klosterneuburg umziehen. Mit 18 Jahren war es dann soweit. Bertha von Suttner wurde in die Wiener Gesellschaft eingeführt. Wochenlang, sie hat sich später erinnert, wurde über die richtige Garderobe beraten, und sie hat später darüber geschrieben, welche Schätze von Zeit, von geistiger Kraft damals von den Frauen vergeudet wurden, um ihr lohnendstes Ehrenziel, schön zu sein oder mindestens zu scheinen, zu erreichen, das ist unberechenbar. Toilette war der Name jenes ganzen Kultus, dessen stets zu befolgende und stets wechselnde Liturgie die Mode hieß, und welchem zu dienen ein Heer von Sklavinnen und Priesterinnen und Hohepriesterinnen angestellt war. Ein Kultus, der gleich dem einstigen opferverschlingenden Moloch auf seinen Altären unzählige Vermögen in Rauch aufgehen machte, dem Gesundheit und Ehre hingeschlachtet wurden. Es hat leider nicht viel geholfen, denn sie war zwar mit großen Erwartungen auf ihren ersten Ball gegangen, aber sie wurde bitter enttäuscht. Es hat sich kein einziger Tänzer für Bertha von Suttner gefunden. Die Mutter ist ganz isoliert von den anderen Damen geblieben. Man hat ihr ganz rasch klargemacht, dass eben diese Gesellschaft einem vermögenslosen und aus einer Mésalliance entsprossenen Mädchen keine besonders freundliche Aufnahme gewährleisten würde. Jetzt war Bertha von Suttner eine sehr temperamentvolle junge Frau, und aus Wut und Enttäuschung hat sie den Heiratsantrag des Bruders von Heinrich Heine angenommen, und zwar Baron Gustav von Heine-Geldern. Der war schon 52, er war kein Adeliger, aber er war sehr vermögend, und es war ihr dann auch recht. Sie hat sich verwöhnen lassen, hat sich auch sehr schön beschenken lassen, und als er sie dann küssen wollte, ist sie davon gelaufen. Mit einem unterdrückten Ekelschrei reiße ich mich los, und in mir steigt ein leidenschaftlicher Protest auf. Nein, niemals. Die Mutter hat alles versucht, Bertha doch zum Bleiben zu überreden, aber gegen den Ratschlag der Mutter hat Bertha von Suttner die Verlobung gelöst. Den nächsten Antrag hat sie dann freiwillig abgelehnt, nicht aber ohne sich vorher von dem Antragsteller, einem italienischen Prinzen, mit ihrer gesamten Verwandtschaft nach Rom einladen zu lassen. Die junge Bertha von Suttner war eine Abenteurerin, aber sie war auch sehr klug und sie war viel zu klug, um sich unter Wert zu verkaufen. Sie war sehr belesen, sie kannte Kant, Schiller, Humboldt, sie spricht fließend Französisch, Italienisch und Englisch, liest die Klassiker im Original und sie hält sich als junge Frau schlichtweg für unwiderstehlich, wie sie schreibt. Man feierte mich wegen meines Geistes, man feierte mich überhaupt in dieser Saison, sodass ich mich als eine ihrer Königinnen fühlte. Immerhin ein angenehmes Gefühl. Es stieg mir stark zu Kopfe und ich benutzte diesen angenehmen Übermut dazu, einige heftige Körbe auszuteilen. Dabei übersieht sie, dass die gebildete Frau, die sie ja ist und immer mehr wird, keineswegs dem Ideal ihrer Zeit entspricht und dass ihre Klugheit ihre Heiratschancen keineswegs verbessert. Als 64-Jährige wird sie in ihr Tagebuch notieren, die jugendliche Bertha war doch eine rechte Null. Sie geht häufig auf Reisen. Baden-Baden, Venedig ist immer dort, wo man gesehen werden sollte und sie verliebt sich häufig. Heiratsanträge folgen allerdings keine mehr. Mit 21 beschließt sie es, der Mutter gleich zu tun, eine Karriere als Sängerin anzustreben. Sie beschließt schlichtweg, die größte Sängerin der Welt zu werden. Sie nimmt einige Jahre ausdauernd Gesangsunterricht, muss aber schließlich einsehen, das Talent reicht nicht. Mit 23 hat sie dann Glück im Unglück, ihr Vormund stirbt und er hinterlässt Bertha ein stattliches Vermögen und das bringen Mutter und Tochter umgehend unters Volk. Es folgt ein Winter in Paris und ein Sommer in Baden-Baden und das Weltgeschehen ist ihr vollkommen gleichgültig, wie sie schreibt. Politik interessierte mich nicht im Mindesten. Tagesblätter las ich nicht. Ich kann es heute gar nicht begreifen, dass ich so stumpfsinnig sein konnte. Im Winter 1868 weilt sie erneut in Paris. Und hier kommt es jetzt endlich von allen zur erhofften, lang ersehnten Verlobung. Leider ist der Auserwählte diesmal ein Heiratsschwindler, der sich rasch aus dem Staub macht, als er erkennt, dass bei der Gräfin nicht ganz so viel zu holen ist, wie sie vorgibt. Es gehen erneut 4 Jahre ins Land und dann lässt sie sich zum allerletzten Mal auf das Wagnis einer Verlobung ein. Diesmal heißt der glückliche Adolf Prinz zu sein Wittgenstein Hohenstein und ist genau wie Bertha von Suttner ein Sänger. Das Glück kommt beim Singen von Liebesduetten und Bertha wähnt sich jetzt dem Ziel, Mitglied des Hochadels zu werden, ganz, ganz nah. Dass der Prinz aufgrund seiner Verschwendungssucht von seiner Verwandtschaft längst unter Vormundschaft gestellt wurde und sich auch genötigt sieht, das Land zu verlassen, das weiß sie nicht. Bei der Überfahrt in die USA, da stirbt der Prinz auf alle Fälle und mit ihm begräbt sie schließlich all ihre Hoffnungen. Alle weiteren Versuche der hübschen, aber höchst eigenwilligen Bertha, eine gute Partie zu machen, die scheitern. Und mit vielen Reisen, allerlei Vergnügungen und diversen gescheiterten Verlobungen ist Bertha von Suttner schließlich 30 Jahre alt geworden. Und für damalige Verhältnisse ist das verdammt alt für noch unverheiratet. Die finanziellen Mittel, die ihr ein angenehmes Leben ermöglicht haben, die sind längst aufgebraucht. Und an einen potenten Heiratskandidaten ist angesichts ihres Alters nicht mehr zu denken. Sie überlegt bei sich und ihr wird klar, sie ist auf dem besten Wege, das zu werden, was sie nie wollte, eine dieser alten Jungfern irgendwo in der Provinz. Und da beschließt sie, ihrem Leben eine neue Wendung zu geben. Unser Vermögen war endgültig aufgebraucht. Ich musste in die Welt hinaus. Untätig, in dürftigen Verhältnissen zu Hause bleiben und da versauern, das wollte ich nicht. Sie beschließt jetzt etwas für ihre Kreise Unerhörtes, sie beschließt zu arbeiten. Und damit zieht sie einen Schlussstrich unter ihre Jahre als vergnügungssüchtige Comtesse und beginnt ein neues Leben. In der Nachbetrachtung wird sie über ihre Jugend schreiben, so eine schale, flittrige, kleine Jugend hatte ich. So unschöne Dinge wie die Spielbadreisen, die wegen Geldverlobungen kamen darin vor. Ich hätte es ja nicht erzählen müssen, doch fand ich mich unter einem gewissen Bann beim Schreiben. Wahr sein, ganz wahr. Nur daraus fließen Lehren. 1873 tritt sie als Gouvernante in den Dienst von Freiherr Karl von Suttner in Wien ein. Und hier ändert sich ihr Leben tatsächlich. Sie verliebt sich in den jüngsten Sohn des Hauses, den 23-jährigen Arthur von Suttner. Sie schreibt über ihn: Ich habe keinen Menschen gekannt, der nicht von Arthur so entzückt gewesen wäre. Selten wie weiße Raben sind solche Geschöpfe, die einen so unwiderstehlichen Charme ausströmen, dass dadurch alle, jung und alt, hoch und gering, gefangen werden. Arthur war so einer. Im Zimmer war es gleich noch einmal so hell und warm, wenn er eintrat. 3 Jahre dauert die heimliche Liaison, 1876 fliegt sie auf und Bertha muss das Haus verlassen. Sie meldet sich auf eine Annonce nach Paris. Ein reicher Industrieller sucht eine Sekretärin. Der reiche Industrielle ist niemand anderer als der schwedische Industrielle Alfred Nobel. Nobel, durch die Entwicklung des Dynamits unermesslich reich geworden, beschäftigt sich seit langem mit der Friedenssicherung, deren Lösung er vor allem in der Abschreckung sieht. Sie diskutieren viel und Nobel sagt: Ich möchte einen Stoff oder eine Maschine schaffen können, von so fürchterlicher, massenhaft verheerender Wirkung, dass dadurch Kriege überhaupt unmöglich würden. 1891, als Bertha und er längst in der Friedensbewegung aktiv sind, da schreibt Nobel an sie: Vielleicht werden meine Fabriken den Krieg eher beenden als ihre Kongresse. Denn wenn sich 2 Armeen eines Tages in einer Sekunde gegenseitig auslöschen können, werden alle zivilisierten Nationen ihre Truppen sofort zurückziehen. Nobel stirbt 1896 und er muss nicht mehr erleben, wie ganz viele Kriege seine Auffassung grausam Lügen strafen. Nobel verliebt sich in die 10 Jahre jüngere Bertha. Die ist zwar von seinem Idealismus sehr tief beeindruckt, aber sie weist ihn zurück. Sie hängt immer noch an Arthur von Suttner. Es entsteht aber eine lebenslange Freundschaft, die bei beiden sehr viel bewirkt, die bei beiden sehr viele Denkprozesse in Gang setzt. Schließlich kehrt Bertha von Suttner aber nach Wien zurück und sie heiratet am 12. Juni 1876 heimlich Arthur von Suttner. Weil Arthur von Suttner gegen den Willen seiner Eltern geheiratet hat, verliert er jegliche monetäre Unterstützung. Finanziell ganz auf sich gestellt, siedelt das junge Ehepaar in den Kaukasus um. Hier hat Bertha noch aus früheren Jahren abenteuerlustige und freigeistige, einflussreiche Freunde. Sie sind sich allerdings ganz sicher, dass sie eines Tages zurückkehren würden. Und zwar, wie Bertha schreibt: Im Triumph würden wir einst heimkehren. Aber nach der Heimkehr würden wir noch lange nicht begehren. Vorläufig hinaus in die schöne, weite, merkwürdige Welt. Wir holen uns das goldene Vlies. Doch statt des großen Abenteuers gibt es erstmal sehr entbehrungsreiche Jahre. Das Paar hält sich mit schriftstellerischer und journalistischer Tätigkeit mehr schlecht als recht über Wasser. Trotzdem werden es glückliche Jahre. Es hat Tage gegeben, nicht viele, aber einige, wo wir nichts zu essen hatten. Aber Tage, wo wir nicht miteinander gescherzt, gekost und gelacht hatten, die sind nie vorgekommen, schreibt Bertha später über die Zeit im Kaukasus. Sie verfasst hier ihren ersten Roman. Er heißt Hanna und wird als Fortsetzungsroman in der Gartenlaube erscheinen. In den nächsten Jahren wird aus ihr im Gegensatz zu ihrem Mann eine sehr, sehr erfolgreiche Schriftstellerin. Kurz nach ihrer Ankunft, da geraten die Suttners 1877 in die Wirren des russisch-türkischen Krieges und Bertha beginnt jetzt, angeregt durch die Freundschaft mit Nobel, zum allerersten Mal über die Friedensfrage nachzudenken. Es sind die Jahre, in denen sie sich auch von der Kirche abwendet und eine zutiefst liberale Weltanschauung entwickelt, die sie Zeit ihres Lebens beibehalten wird. Unser Losungswort in allen Sachen des Gedankens und überall ist: Freiheit. Aller Chauvinismus ist uns verhasst. Liebe, Fortschritt und Glück, das sind unsere Dogmen. Bertha von Suttner war, wie viele ihrer Zeit, von einem unbedingten Fortschrittsglauben ergriffen. Dies spiegelt sich auch in vielen ihrer Texte wider. Das ewige Werden ist zugleich ein ewiges Veredeln. Das Streben nach Verbreitung, nach Verschönerung, nach Vervollkommnung ist in allen Dingen innewohnende Lebenskraft. Ihre Zuversicht in den Fortschritt geht Hand in Hand mit der Ablehnung des Krieges als Mittel der Auseinandersetzung. Für sie liegt nämlich der Krieg nicht in der Natur des Menschen begründet, sondern ist ein Zeichen archaischer Barbarei. Und je weiter sich die Menschheit entwickle, umso unwahrscheinlicher würden kriegerische Auseinandersetzungen. Sie schreibt dazu: In Technik, Kunst, Wissenschaft, Wohltätigkeit, überall winken dem Ehrgeiz schönere Ziele als auf den Schlachtfeldern. Ich wollte lieber Edison heißen als Hannibal, lieber Peabody als Radetzky, lieber Newton als Wellington. Sie ist sich sicher, dass der Friede notwendigerweise aus dem kulturellen Fortschritt sich ergeben würde und die Menschheit zu einer höheren Entwicklungsstufe gelangen werde, in der Kriege überflüssig sind. 1884 stirbt ihre Mutter und sie hinterlässt ihr einen riesigen Schuldenberg, den sie Zeit ihres Lebens abtragen wird. Mit dem Tod der Mutter wächst dann auch die Sehnsucht nach Zuhause. Aufgrund der dynastischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan droht zudem ein Krieg zwischen Russland und der Donaumonarchie. Die österreichfeindliche Stimmung in Georgien wächst und 1885 kehren die Suttners nach Österreich zurück. Sie lassen sich auf Schloss Harmansdorf in Niederösterreich nieder, dem neuen Wohnsitz der Familie Suttner. Die haben sich mit der ungeliebten Schwiegertochter einigermaßen arrangiert, aber das Zusammenleben mit den konservativen, klerikalen Schwiegereltern wird zu einer großen Belastungsprobe für die freigeistige Bertha. In ihren Romanen, da rechnet sie schonungslos mit der für sie überkommenen Welt des österreichischen Adels ab und stellt diesen eine ganz moderne, aufgeklärte Welt entgegen. Mit 40 hat Bertha von Suttner eine Menge Romane geschrieben. Sie ist eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin und der Verdienst hat vor allem dazu geführt, dass die Suttners sehr weltreisend waren. Und sie wurden mehr und mehr, haben sie sich in das verwandelt, was Bertha von Suttner die Weltbürger nannte und was sie unheimlich geschätzt hat. Leute, die viel gereist sind, mehrere Sprachen kennen und in diesen Sprachen viel gelesen und auf diese Weise sich das Beste von dem Geiste und dem Wesen der verschiedenen Nationen angeeignet haben, streifen ihre nationalen Fehler auch in äußeren Merkmalen ab. Sie bieten den nach allen Seiten hin veredelten Typus einer neu entstehenden Nation, die sich einst die Welt erobern muss. Die Nation der Weltbürger. Mit dem Erscheinen der Schrift Das Maschinenzeitalter, Zukunftsvorlesung über unsere Zeit, beginnt 1889 Bertha von Suttners öffentliches politisches Engagement. Ihre Überlegungen zu Nation, Erziehung, Sexualmoral und Frauenfrage strafen all die Kritiker, die ihr später und bis heute viel zu viel Moralismus und viel zu wenig Reflexion vorwerfen, Lüge. Wie schon ihr eigenes Leben beispielhaft zeigt, ist Bertha von Suttner von der Gleichwertigkeit der Geschlechter zutiefst überzeugt. Und sie arbeitet in späteren Jahren auch eng mit der Frauenbewegung zusammen. In diesem Text, Das Maschinenzeitalter, beschäftigt sie sich zum ersten Mal intensiv mit dem Thema Krieg und Frieden, dem Thema, das zum zentralen Punkt ihres Lebens und Schreibens werden wird. Später wird sie mal sagen: Nicht ich bin auf die Idee gekommen, sondern die Idee ist über mich gekommen. Und sie kommt natürlich nicht von ungefähr. Die politische Lage ist äußerst angespannt. Der junge Wilhelm II. Droht dem Erzfeind Frankreich, ruft seinerseits nach Revanche und auf dem Balkan rivalisieren Russland und die Donaumonarchie. Der in Europa herrschende Militarismus, der macht ganz vielen Menschen Angst. Und Bertha von Suttner, die macht er aktiv. Bei einem Aufenthalt in Paris hört sie zum allerersten Mal von der Existenz einer organisierten Friedensbewegung und sie ist begeistert. Wie? Eine solche Verbindung existierte? Die Idee der Völkerjustiz, das Streben zur Abschaffung des Krieges, hatte Gestalt und Leben angenommen? Die Nachricht elektrisierte mich. Voller Enthusiasmus beginnt sie nun damit, sich bei der internationalen Friedensbewegung zu engagieren. Jeder Einzelne, sagt sie, ist gefragt, das Schlachten der Völker zu beenden. Im Gegensatz zu ihrem Freund Nobel, der bis zuletzt auf Frieden durch Abschreckung setzt, setzt sie auf internationale Vereinbarungen und Schiedsgerichte, den Abbau von Feindbildern und die enge Zusammenarbeit der Nationen. 1889 entsteht ihr berühmtestes Werk, Die Waffen nieder. Die Waffen nieder ist ein Roman, den in einer Zeit fortschreitender Nationalismus und offener Kriegsbegeisterung kein Verlag drucken will. Mit Bedauern sehen wir uns veranlasst, Ihnen das Manuskript zurückzuschicken. Große Kreise unserer Leser würden sich durch den Inhalt verletzt fühlen. Als der Antikriegsroman endlich erscheint, wird er zu einem der größten Verkaufserfolge des 19. Jahrhunderts und er macht Bertha von Suttner mit einem Schlag weltberühmt. Die Waffen nieder ist ihr Versuch, einer breiten Masse die Schrecken des Krieges vor Augen zu führen, wie sie sagt. In Abhandlungen kann man nur abstrakte Verstandesgründe legen, kann philosophieren, argumentieren und dissertieren. Ich aber wollte etwas anderes. Ich wollte nicht nur, was ich dachte, sondern was ich fühlte, leidenschaftlich fühlte, in mein Buch legen können. Dem Schmerz wollte ich Ausdruck geben, den die Vorstellung des Krieges in meine Seele brannte. Sie erzählt in ihrem Roman die Geschichte der jungen adeligen Martha, deren Leben durch diverse Kriege eine tragische Wendung nimmt. Und dabei schildert sie die Gräuel des Krieges in seltener Eindringlichkeit, erzählt für damalige Verhältnisse sehr schonungslos und offen vom unsäglichen Leid auf den Schlachtfeldern. In immer dichteren Scharen wanken Verwundete heran, sich selber oder einander mühsam fortschleppend. Das sind solche, die noch gehen können. Unter sie wird der Inhalt der Feldflaschen verteilt, man legt ihnen eine Binde auf quellende Wunden und weist ihnen den Weg nach der Ambulanz. Und wieder geht es weiter, an Toten vorüber, an Hügeln von Leichen. Viele dieser Toten zeigen Spuren entsetzlichster Agonie. Unnatürlich weit aufgerissene Augen, die Hände in die Erde gebohrt, die Haare des Bartes aufgerichtet, zusammengepresste Zähne unter krampfhaft geöffneten Lippen, die Beine starr ausgestreckt, so liegen sie da. Hart geht sie in ihrem Roman mit denjenigen ins Gericht, die Verantwortung für dieses Sterben tragen. Die Mächtigen, die ihr Volk als Kanonenfutter missbrauchen, und die Kirchen, die die Kanonen segnen und zum gerechten Krieg aufrufen. Ihr ganzes Mitgefühl gilt den Soldaten und deren Angehörigen. Die Waffen nieder wird im Laufe der Jahre in 20 Sprachen übersetzt und immer weniger wegen seiner literarischen Qualität als seiner friedenspolitischen Intention gelobt. Leo Tolstoi schreibt ihr: Ich schätze Ihr Werk sehr und halte die Veröffentlichung Ihres Romans für ein glückliches Anzeichen. Der Abschaffung der Sklaverei ging das berühmte Buch einer Frau voraus, der Mrs. Beecher Stowe. Gott gebe, dass die Abschaffung des Krieges durch das ihre geschehe. Von Berthas schriftstellerischer Fähigkeit ist er weniger überzeugt. Er schreibt in sein Tagebuch: Man spürt die tiefe Überzeugung, ist aber völlig unbegabt. Gleichwohl unterstützt die weltweite Verbreitung des Friedensgedankens zu dieser Zeit nichts so sehr wie Bertha von Suttners Buch, das den Krieg in all seiner Grausamkeit abbildet. Es erscheint in den USA und Russland, beeinflusst Friedensfreunde in aller Welt. 1892 erscheint der Roman auf Veranlassung Wilhelm Liebknechts als Fortsetzung im Vorwärts. Zu verdanken hat sie diese Unterstützung durch die Sozialdemokratie vor allem ihrer gedanklichen Verbindung von sozialer Frage und Friedensfrage, die für sie in einem Kausalnexus stehen. Führende Sozialdemokraten werden die Gräfin von nun an in ihrer Arbeit unterstützen. Mit 46 Jahren hat Bertha von Suttner endlich ihre Bestimmung gefunden, den unbedingten Einsatz für den Weltfrieden. Dass die Wiener Literaten ihr Werk ebenso wenig schätzen wie die konservativen Österreich ihr Engagement, das kümmert sie nicht. Nur, dass die adelige Verwandtschaft sie immer noch ignoriert, das schmerzt sie. Überall in den Zeitungen werden böse Karikaturen der Friedensbertha verbreitet. Karl Kraus verspottet sie öffentlich. Und Rainer Maria Rilke weist sie zurecht und schreibt ein Gedicht unter dem Titel »Antwort auf den Ruf, die Waffen nieder«. Es galt den edlen Männern zu aller Zeit als ihres Strebens schönster, höchster Lohn, fürs Vaterland zu kämpfen und zu streiten, als ganzer Mann und als getreuer Sohn. Und rief die Not sie alle auf zur Wehre, da fehlte keiner in den wackern Reihen. Sie waren stolz, sich auf dem Feld der Ehre mit Leib und Blut dem Vaterland zu weihen. Doch heute sind verhallt die Kampfeslieder. Hereinbricht eine neue, feige Zeit. Erbärmlich murmeln sie die Waffen nieder. Genug, genug, wir wollen keinen Streit. Ist das das Volk, das, wenn Geschütze krachten, im Pulverdampf oft frohen Mutes stand und das stets ungebeugt in vielen Schlachten der Feinde Scharen siegreich überwand? Ermannt euch, Gefährten, Freunde, Brüder, die ihr doch stets das Vaterland geliebt. Nun merket wohl, es gibt kein Waffennieder, weil es keinen Frieden ohne Waffen gibt. Drum haltet fest den Säbel in der Rechten, lasst nimmer ihn sinken eurer Hand und ruft die Not, dann seid bereit zu fechten und bereit zu sterben für das Vaterland. Nicht nur Rilke, ganz, ganz viele haben versucht, Bertha und ihr Anliegen zu diffamieren, ins Lächerliche zu ziehen. Eine Frau, die sich derart exponierte und sich auch noch an die Spitze der ohnehin so verhassten Friedensbewegung stellte, das war nicht nur in den Augen der ehrenwerten Wiener Gesellschaft ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Der publizistische Erfolg des Buches war für Bertha von Suttner auch ein finanzieller. Für einen kurzen Augenblick aller Geldsorgen ledig genoss das Ehepaar Suttner seinen Wohlstand und ging auf Reisen. Für Bertha war natürlich dadurch auch möglich, viele Friedenskonferenzen zu besuchen, überall zu sprechen. Und Bertha hat sich mit Feuereifer in die organisierte Friedensbewegung gestürzt. Sie war sehr charmant und sehr selbstbewusst. Beides hat ihr viele Türen geöffnet. Ihr Enthusiasmus hat die Leute mitgerissen. Und sie war sich ja so sicher. Das 20. Jahrhundert wird nicht zu Ende gehen, ohne dass die menschliche Gesellschaft die größte Geisel, den Krieg, als legale Institution abgeschüttelt haben wird. 1891 gründet Bertha die Österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde, deren Präsidentin sie bis zu ihrem Tod bleibt. Sie arbeitet unermüdlich, sie schreibt Artikel und Aufrufe und sie schafft es, viele prominente Mitstreiter zu gewinnen, wie zum Beispiel den Dichter Peter Rossecker, der ihr im September schreibt: Sie sind eine herrliche Frau, meine größte Bewunderung, ihr Rossecker. Im November 1891 hält sie auf dem 3. Internationalen Friedenskongress in Rom ihre allererste öffentliche Rede. Lampenfieber, das war der Zustand, in dem ich ja im Leben krampfhaft gelitten hatte. Und jetzt sollte ich zum ersten Mal im Leben auf einem Weltkongress in Anwesenheit von Staatsmännern in so feierlicher Versammlung an solch einem Orte, das Kapitol, eine öffentliche Rede halten, deren Wortlaut von den Zeitungskorrespondenten aller Länder mitstenografiert und hinaustelegrafiert würde. Sie meistert ihre Aufgabe natürlich mit Bravour. Finanziert wird die Reise neben dem Eigenkapital immer wieder auch, und auch diese, von Alfred Nobel, der über die Jahre hinweg natürlich großzügiger Finanzier der gemeinsamen Sache ist. An der Gründung der Deutschen Friedensgesellschaft 1892 ist sie unmittelbar beteiligt. Noch im selben Jahr wird sie zur Vizepräsidentin des neu gegründeten Zentralbüros der Friedensgesellschaften in Bern gewählt. Von diesem Zeitpunkt an gibt sie auch mit ihrem engsten Mitarbeiter, dem späteren Friedensnobelpreisträger Alfred Hermann Fried, die Zeitschrift Die Waffen nieder, Monatsschrift zur Förderung der Friedensidee heraus, in der sie sich kritisch mit dem aktuellen Zeitgeschehen auseinandersetzt. Sie ist so voller Tatendrang und so optimistisch. Und zu ihrem 50. Geburtstag schreibt sie an Alfred Nobel: Unser einer lebt mehr oder minder lang, aber alt wird er nie. Ich bin nun bald 50 und das ist so das Alter, in welchem die Frauen früherer Jahrhunderte Chancen hatten, als Hexen verbrannt zu werden. Und jetzt wahrlich, ich fühle mich so lebens- und tatenfroh, so arbeitsfroh. Sie ist von überbordender Energie. Wenn es um die Sache des Friedens geht, dann ist sie nicht nur aufopfernd, sondern auch aufdringlich. Sie akzeptiert niemals ein Nein und sie insistiert so lange, bis auch der Widerwilligste mitmacht. Ihre Romane, die sie nur mehr um des Geldverdienens schreibt, werden zunehmend schlechter. Sie weiß das und sie nimmt es hin. Ihr Herz hängt lang schon nicht mehr daran, eine gefeierte Schriftstellerin zu werden. Neben ihrem Engagement für den Frieden gab es bei Bertha von Suttner noch ein zweites sogenanntes Schlachtfeld, auf dem sie kämpfte. Und zwar in dem von ihrem Mann gegründeten Verein zur Abwehr des Antisemitismus. Da hat sie mutig sich gegen den immer stärker und immer mehr um sich greifenden Antisemitismus in Europa sich gestellt. Bis zu ihrem Tod 1904 war sie in engem Kontakt mit dem Gründer der zionistischen Bewegung, Theodor Herzl, und sie hat auch nach anfänglicher Skepsis den Zionismus unterstützt. Aber überall, wo sie auch hinsah, war der Antisemitismus auf dem Vormarsch. In Wien wurde ein bekennender Antisemit Bürgermeister, in Paris wurde Emile Zola wegen seiner Aussage in der Dreyfus-Affäre zu einer Haftstrafe verurteilt und in Russland haben die Pogrome gegen Juden zugenommen. Der Antisemitismus wurde trotz all ihres Wirkens immer salonfähiger. In jener Zeit aber, um die Jahrhundertwende, da entwickelte sie gemeinsam mit Alfred Nobel die Idee zu einem Friedenspreis zur Förderung des Weltfriedens. Alfred Nobel schrieb an Bertha von Suttner: Liebe Freundin, ich möchte einen Teil meines Vermögens dazu verwenden, einen Preis zu stiften, der alle 5 Jahre verteilt werden soll. Nehmen wir an 6-mal, dann wären es 30 Jahre, nicht gelungen ist, das gegenwärtige System zu reformieren, wird man notgedrungen in die Barbarei zurückfallen. Dieser Preis würde demjenigen oder derjenigen zuerkannt werden, die Europa veranlassten, den größten Schritt zur allgemeinen Befriedung zu tun. Ich spreche nicht von Abrüstung, die nur sehr langsam vorankommen kann. Ich spreche nicht einmal von einem für alle Nationen verbindlichen Schiedsspruch. Aber man wird bald zu diesem Ergebnis kommen müssen und man wird dorthin gelangen, wenn alle Staaten sich verpflichten, sich geschlossen gegen den ersten Angreifer zu wenden. Dann werden Kriege unmöglich werden. Und man erreichte, dass selbst der streitsüchtigste Staat sich an einen Schiedshof wenden oder sich ruhig verhalten muss. Wenn der Dreibund anstelle von 3 Staaten alle Staaten umfasste, wäre der Friede für Jahrhunderte gesichert. 3 Jahre nach diesem Brief wird Nobel in seinem Testament verfügen, dass sein Vermögen in eine Stiftung einfließen soll. In eine Stiftung, aus dessen Vermögen jährlich 5 Preise zu verteilen sind für jene, die ungeachtet ihrer Nationalität für das Wohl der Menschheit Ersprießliches geleistet hätten, und zwar auf dem Gebiet der Physik, der Chemie, der Medizin, der Literatur und für denjenigen oder diejenige, welcher oder welche am besten für die Verbrüderung der Menschheit, die Herabminderung der Heere und die Förderung von Friedenskongressen gewirkt hat. Dass er als erste Preisträgerin Bertha von Suttner im Visier hatte, das kann als gesichert gelten, die könnte nicht nur den Preis, sondern auch das damit verbundene Geld sehr gut gebrauchen. Denn obwohl sie mittlerweile weltberühmt ist, die finanzielle Situation ist zu dieser Zeit wieder einmal so angespannt, dass sie sich bemüßigt sieht, Bücher zu liefern. Bücher, die sich zwar gut verkaufen, aber von mäßiger literarischer Qualität sind und die sie eben davon abhalten, für den Frieden sich einzusetzen. Die meiste Zeit ihres Lebens war die nach außen immer sehr elegant und wohlhabend auftretende Bertha von Suttner bettelarm. Am 10. Dezember 1896, da starb Alfred Nobel mit 63 Jahren in San Remo. In seinem letzten Brief an Bertha von Suttner, 2 Wochen vor seinem Tod, hat er geschrieben: Ich bin entzückt zu sehen, dass die Friedensbewegung an Boden gewinnt. Dank der Bildung der Massen und dank besonders der Kämpfer gegen Vorurteil und Finsternis, unter denen Sie einen hohen Rang einnehmen. Das sind Ihre Adelstitel. Neben dem großen Verlust ihres engen Freundes durchlebt Bertha von Suttner in dieser Zeit auch eine schwere private Krise. In Hamansdorf sind die Mittel knapp, Berthas Romane verkaufen sich schlecht, erstes Mobiliar muss veräußert werden, man sitzt auf Bananenkisten. Die finanzielle Situation erschwert natürlich auch die Friedensarbeit. Alfred Nobel ist tot, es gibt keine Förderer, die Reisen, alles kostet Geld. Und dazu kommt, dass sie privat in eine ganz große Krise gerät, und zwar in eine Ehekrise. Arthur von Suttner stand immer im Schatten seiner Frau, er ist damit nicht zurechtgekommen, der Altersunterschied hat sich vielleicht auch bemerkbar gemacht. Bertha von Suttner hat sehr lange um ihre Ehe gekämpft, sie hat mit 50 das Fahrradfahren erlernt, sie hat alles Mögliche angestellt, weil sie ihren Arthur so geliebt hat, und dann musste sie feststellen, dass ihr geliebter Arthur sich seiner Nichte, der Baroness Marie-Louise von Suttner, zugewandt hatte, die in ihrem Haus gelebt hatte, die sie praktisch immer aufgenommen hatte. Und da ist für sie eine Welt zusammengebrochen. Vor allem war Marie-Louise von Suttner nicht sehr solidarisch zu ihrer Tante, angeheirateten Tante. Sie hat nämlich einen Roman geschrieben und ein Buch verfasst, in dem sie über die Liebe zu einem verheirateten Mann schreibt, der an eine geliebte, herrsch- und rachsüchtige, böse Frau gebunden ist. Bertha von Suttner war unendlich getroffen, also sie war sehr getroffen, sie ist lange nicht mehr aus dem Haus gegangen und dann hat sie irgendwann aufgegeben, es war ja irgendwann was ihr wurscht. Sie hat in ihr Tagebuch geschrieben, dass ich ihm nicht alles bin, weiß ich nur zu gut. Heute nach langer Zeit habe ich wieder einmal den Mut gefasst, in den Spiegel zu schauen. Weiß bin ich, alt, ganz alt. Das ist auch ein Grund mehr, um abzuschließen mit Film und eine andere Richtung zu nehmen für die übrigen Jahre. Nachdem die Ehe nicht mehr existierte, nur noch auf dem Papier, hat sie sich noch mehr natürlich in ihre Arbeit gestürzt und die Arbeit für den Frieden hat durch die persönliche Tragödie noch mehr an Bedeutung gewonnen. Sie ist in dieser Zeit, hat sie einen Schritt gemacht, den die viele Freundinnenfreunde nicht mitgehen konnten. Und zwar, nachdem Zar Nikolaus II. Im Mai 1898 durch seinen Außenminister ein Friedensmanifest verbreiten ließ, wurde Bertha von Suttner eine glühende Anhängerin des neuen Zaren. Und das hat sie in ganz große Gegnerschaft natürlich zu den sozialdemokratischen Mitstreitern gebracht. Die haben den schönen Worten des Autokraten nicht getraut. Aber Bertha von Suttner war unbeirrbar und hat geschrieben, Zars Manifest einfach herrlich, alle Zweifler sind nur kleingeistig. Er hat es ihr gedankt, der Zar, 1899 war sie als einzige Frau bei der Eröffnung des durch den Zaren angeregten ersten Haager Friedenskonferenz in Den Haag anwesend. Und sie hat dann gesagt, stets werde ich für diese Ausnahmegunst dankbar sein, denn der Eindruck, den ich hier empfunden, war die Krönung eines langjährigen heißen Mühens, die Erfüllung hochfliegenden Traumes. Jetzt war es so, sie war zwar vom Zaren zur Eröffnung eingeladen, aber an der Konferenz selbst, da durfte sie als Frau nicht teilnehmen. Es war eine doch relativ erfolgreiche Konferenz. Das Verbot von Kampfgasen wurde durchgesetzt, die Errichtung eines Schiedsgerichts bei internationalen Konflikten, das sogenannte Haager Tribunal, wurde beschlossen. Sie hätte sehr gerne natürlich dort gesprochen, das konnte sie nicht. Sie war relativ klug oder sehr klug, sie hat draußen vor der Tür gesprochen und alle Journalisten standen draußen bei Bertha von Suttner und drinnen haben die Herren halt einfach unter sich getagt. Also sie hat mehr Interviews gegeben und mehr Reden gehalten als jeder andere Konferenzteilnehmer. Es war eine erfolgreiche Diskussion, aber im Endeffekt war es relative Ergebnislosigkeit wieder. Die Abrüstungskommission ist gescheitert. Für Bertha von Suttner gab es an all diesen Dingen, die gescheitert sind, nur einen einzigen Schuldigen und das war der deutsche Kaiser. Egal, was immer auch passiert ist, sie hat immer dem deutschen Kaiser die Schuld gegeben. Und dann war auch so, dass nur wenige Monate nach der Konferenz dann wie zum Hohn dieser ganzen Friedensbemühungen gleich der Burenkrieg ausgebrochen ist. Für die Friedensbewegung hat diese Konferenz aber eine ganz, ganz entscheidende Neuerung gebracht. Und zwar hat sie ihr den Namen gegeben. Nach Den Haag hat sich nämlich international die Bezeichnung Pazifismus für den Friedensgedanken durchgesetzt. Und Bertha von Suttner war davon richtig, richtig begeistert. Sie hat an Alfred Hermann Fried geschrieben, Pazifist, merken Sie sich den Ausdruck und adoptieren Sie ihn. Genug mit Friedensfreunden und mit Friedensbewegung. Pazifismus heißt es nun, ebenbürtig den übrigen Ismen, Sozialismus, Feminismus und jetzt auch Pazifismus. Und ich bin froh, dass ich von nun an Pazifistin bin. Ihre zahlreichen öffentlichen Auftritte, die machen sie bei ihren zahlreichen Gegnern noch verhasster, als sie ohnehin schon ist. Die Zeitungen überschlagen sich mit Schmähartikeln, bösen Karikaturen. Sie macht weiter und auf dem Sterbebett ermahnt sie ihr Mann, du weißt, dass wir in uns die Pflicht fühlten, unser Schärflein zum Besserwerden der Welt beizutragen, für das Gute, für das unvergängliche Licht der Wahrheit zu arbeiten und zu ringen. Mit meinem Heimgang ist für dich diese Pflicht nicht erloschen. Mut also, kein Verzagen. Und Bertha von Suttner wird dann neben Queen Victoria die berühmteste Witwe der Welt. Man kennt fast nur noch Bilder von ihr, der lange schwarze Witwenschleier, in dem ist sie bis zum Ende ihres Lebens herumgelaufen. So ist sie auch aufgetreten. Das war natürlich noch skandalöser, eine Frau in Trauer. Das wurde ihr Markenzeichen. Nach Arthurs Tod hat sich ihr Leben noch einmal verändert. Sie musste das Schloss verlassen, sie ist in eine kleine Wohnung in Wien gezogen. Sie hatte zum ersten Mal im Leben kein Personal, was für Bertha von Suttner ein Problem war. Das haben auch die anderen Friedensfreunde gesehen und sie haben für Bertha von Suttner eine Sammlung gemacht. Und zwar haben sie eine große Sammelaktion, um Bertha von Suttner aus der finanziellen Misere zu helfen. Bertha von Suttner hat geschrieben, er erwarte von dem Resultat zwar nichts als mögliche Tilgung der Schulden, aber das ist ja auch was. Sie hat sich getäuscht, es ist eine Riesensumme zusammengekommen, sie konnte sich eine komfortable Wohnung leisten und bis ans Ende ihres Lebens konnte sie von diesem Geld leben. Zu ihrem 60. Geburtstag hat das Berliner Tagblatt eine Umfrage gemacht und Bertha von Suttner wurde zur bedeutendsten Frau der Gegenwart gekürt und selbst in Frankreich und England galt sie längst als die berühmteste Frau der Welt. 1904 ist sie zum Weltfriedenskongress in die USA gereist. Sie hat dort Vorträge gehalten. In ganz Amerika wurde dann auch vom Präsidenten empfangen. Dass sie in jenen Jahren über die Grausamkeiten in Russland, die der russische Friedenszar angerichtet hat, immer großzügig hinweggesehen hat, den deutschen Kaiser aber für alle Gräuel dieser Welt verantwortlich gemacht hat, das hat ihr allerdings sehr, sehr viele Sympathien natürlich gekostet. 1905 ist dann endlich eingetreten, worauf alle gewartet haben. Sie hat als erste Frau für ihren kompromisslosen Pazifismus den Friedensnobelpreis erhalten. Schon 1901, da ist der erste vergeben worden, hatte sie persönlich mit dieser Auszeichnung gerechnet, auch alle anderen. Aber gekriegt hat ihn Henri Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes. Und das war für Bertha von Suttner skandalös, denn sie hat dessen humanitäre Arbeit natürlich nicht als Friedensarbeit bezeichnet, sondern als Kriegserleichterung, die der Friedenssache abträglich war. Henri Dunant war das so unangenehm, dass er Bertha von Suttner einen Brief geschrieben hat, in dem er ihr erklärt hat, was er schon alles für den Frieden gemacht hat. Also sie hat ein Interview gegeben und hat ihm das auch ganz lautstark geäußert, dass es unmöglich sei, diesem Mann den Friedensnobelpreis zu geben. Insgesamt 4-mal war sie nominiert, 4-mal war es immer sicher gewesen, dass sie ihn kriegt, 4-mal hat sie ihn nicht bekommen und jedes Mal sind die öffentlichen Proteste lauter geworden und schließlich musste sich die Jury in Oslo dem beugen. Nach der Entgegennahme des Friedensnobelpreises im Frühjahr 1906 hat sie Friedensvorträge in Skandinavien gehalten und sie haben sich für Bertha von Suttner zu einem Triumphzug gestaltet. Sie war jetzt tatsächlich die berühmteste Frau der Welt, wurde von Königen und Präsidenten empfangen. Nur der österreichische Kaiser Franz Josef, der hat seiner berühmtesten Untertanin in 65 Regierungsjahren keine einzige seiner 250.000 Audienzen gewährt. Obwohl sich das Friedenslager vergrößerte, ist zu ihrem großen Enttäuschung die zweite Haager Friedenskonferenz 1907 an der Abrüstungsfrage gescheitert. Sie ist immer älter geworden, es ist ihr immer schwerer gefallen, auch zu reden. Sie hat viel jetzt geschrieben. Immer wenn sie geschrieben hat, wurde sie mit der Kritik konfrontiert, dass sie eine Tendenzschriftstellerin sei und statt pazifistische Theoretikerin zu sein, viel zu sehr auf die moralische Verwerflichkeit des Krieges verweise. Sie hätte keinerlei rationale Argumente. Ich denke, damit wird man ihr nicht gerecht. Ihr Engagement entspringt nämlich nicht allein ihrer Empörung, sondern es war eben auch ihre Antwort auf die zunehmende Militarisierung der Welt und auf die immer größer werdende Bedrohung der Menschheit durch immer gefährlichere Waffentechnologien. Der Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, das durfte in ihren Augen eben am Beginn des 20. Jahrhunderts überhaupt keine Option mehr sein. 1911 entstand ihr Roman »Der Menschheit Hochgedanken«. Und da waren sie 1911 zum ersten Mal in der Literatur vor der Atomwaffe. Der Radiumkondensator ist erfunden. Mit von Wolkenhöhen herabgesandten Radiumstrahlenbündeln in ein paar Minuten feindliche Flotten und Heere zu vernichten, feindliche Städte zu zertrümmern, ist ein Kinderspiel. Gegenseitig. 48 Stunden nach der sogenannten Eröffnung der Feindseligkeiten könnten beide kriegsführenden Parteien einander besiegt und im feindlichen Land kein Gebäude und kein Lebewesen zurückgelassen haben. Und 1912 schreibt sie einen Text, der angesichts unserer augenblicklichen Diskussion mit den Drohnen auch erschreckend aktuell scheint. Er heißt »Die Barbarisierung der Luft«. Vor 15, 20 Jahren wandten sich die mittellosen Erfinder, die sich mit Plänen zur Konstruktion von lenkbaren Ballons oder Flugmaschinen herumtrugen, an die Führer der Friedensbewegung. Helft uns, sagten sie, Luft zu erobern und der Krieg ist überwunden. Die Gründe, die sie anführten, waren folgende. Die trennenden Grenzen wären verwischt, denn in der Luft lassen sich weder Barrieren noch Zollschranken noch Grenzfestungen aufrichten. Der erleichterte und zehnfach beschleunigte Verkehr würde die Völker einander noch näher bringen, als dies schon jetzt durch Eisenbahn und Dampfschiffe geschieht. Und durch diese Annäherung würden die Feindschaften verschwinden und durch den Jubel überhaupt, der eine solche herrliche Errungenschaft in den Gemütern erwecke, würden die Menschen über ihre kleinlichen Hass- und Neidgefühle hinausgeschoben werden. Diese Argumente leuchteten den Pazifisten völlig ein und gerne hätten sie den Experimenten der Erfinder das nötige Geld geliefert. Bekanntlich aber sind die Friedenskassen immer leer. Nur bei den Kriegsministerien ist finanzielle Förderung zu haben. Jetzt ist die Luft erobert. Wir können über alle Grenzen fliegen und uns in Höhen schwingen und der Krieg besitzt nun eine Waffe mehr. Und zwar eine Waffe, die von allen bis jetzt Verwendeten sich als die teuflischste erweisen kann. Wenn nun die Staaten unter all diesen neu geschaffenen Bedingungen nach wie vor mit allen schon eingeführten Waffengattungen in den Krieg ziehen wollen, so ist das, als ob sich zwei Schachspieler am Brett setzen und erklärten: Wir wollen alle alten Spielregeln gelten lassen. Der Bauer macht immer nur einen Schritt, die Rössel springen wie zuvor, die Dame behält die höchste Macht, der König kann in sichere Rochadendeckung zurückgehen, aber eine neue Regel fügen wir ein. Jeder von uns darf von oben etwas auf das Brett fallen lassen und sämtliche Figuren umwerfen. Eine hübsche Spielerei. Wenn nun das Wachsen der Luftapparate in den nächsten 10 Jahren, in dem das Verhältnis zunimmt, wie es in den letzten 4 Jahren zugenommen hat, und ganze Lufttruppen die Sonne verfinstern, wenn die Rüstungsausgaben, die schon zur Zeit des Zarenmanifests als nicht mehr zu ertragen anerkannt wurden, immer noch steigen, trotz Teuerung und Not, was dann? Wenn weitere Erfindungen gemacht werden, wo hält man mit dem Fernlenkboot? Wenn sich der Tod und die Vernichtung sozusagen drahtlos im ganzen Raume werden ausstreuen lassen, wie jetzt die Funktelegramme, was dann? Ja, was dann? Zeit ihres Lebens war Bertha von Suttner niemandens Parteigängerin. Obwohl sie sich mit der sozialen Frage als Ursache kriegerischer Auseinandersetzungen immer beschäftigte, blieb sie für die Sozialisten immer die Baronin, während sie für die bürgerlichen Kreisen die rote Bertha war. Weil für sie die Gleichwertigkeit der Geschlechter außer Frage stand, engagierte sie sich in der Frauenbewegung, ohne sich selbst als Feministin zu sehen. Den Glauben an die weibliche Friedensliebe und die männliche Kriegsbegeisterung teilte sie im Übrigen nicht. Der Einsatz für den Frieden sei unabhängig vom Geschlecht zu führen und Überzeugungsarbeit bei Frauen oftmals genauso schwierig wie bei Männern. Von Juni bis Dezember 1914 war die 69-Jährige erneut auf Vortragsreise quer durch die USA und Europa. Und sie warnte angesichts der Entwicklung auf dem Balkan und der kaum mehr verhaltenen Begeisterung für den Krieg vergeblich vor einem drohenden kriegerischen Konflikt. Ich weiß, ihr haltet mich alle für eine lächerliche Närrin. Gebe Gott, dass ihr recht behalten möget. Einer ihrer größten Förderer in der Sache war in diesen Jahren der amerikanische Industrielle Andrew Carnegie, der der Friedensbewegung im Laufe der Jahre jetzt große Summen zukommen ließ. Bertha von Suttner war jetzt 70 Jahre alt. Aber ihr Erscheinen war immer noch oder wurde immer mehr zu einem Ereignis, wie Alfred Hermann Fried geschildert hat. Langsam und schwerfällig schreitet sie das Podium hinauf, von hilfreich herbeieilenden Freunden unterstützt. Dann steht sie da, eine hochgewachsene Erscheinung, das lange, vom Grau gelockten Haupte herabwallende Witwenschleier, das Haupt stolz zurückgeworfen. Es dauert lange, bis sie anfängt zu sprechen. Sie scheint nach Worten zu suchen. Und dann spricht sie, leise. Ganz leise und langsam die einzelnen Worte durch Pausen voneinander trennend. Niemals bewegt sie eine Hand, niemals eine Geste. Wo sie die Rede unterstreichen will, tut sie es durch den Ton, durch ein scharfes Zurückwerfen des Kopfes. Das Ganze erweckt den Eindruck von Hoheit. Wenn ein Thronsessel dahinter stünde, würde man keinen Augenblick zweifeln, eine Königin vor sich zu haben. Bereits von schwerer Krankheit gezeichnet, bereitet sie den Wiener Friedenskongress für den September 1914 vor. Im Gegensatz zu vielen anderen ist für die Baronin die Kriegsgefahr sehr real. Wie real, das muss sie nicht mehr erleben. Bertha von Suttner stirbt am 21. Juni 1914 in Wien an Magenkrebs, 7 Tage vor den Schüssen in Sarajevo, die den Untergang einer Welt einleiten, deren Ideale vor einer kriegerischen Wirklichkeit kapitulieren. Schon im Delirium spricht sie ihre letzten Worte, und sie sollen gewesen sein: Die Waffen nieder, sag's vielen, vielen. Der Internationale Friedenskongress von Wien, der hat nicht mehr stattgefunden. Stattdessen spricht Wilhelm II am 1. August 1914 in Berlin vom Balkon die berühmten Worte: Ich danke euch für alle Liebe und Treue, die ihr mir in diesen Tagen erwiesen habt. Sie waren ernst wie keine zuvor. Kommt zum Kampf, so hören alle Parteien auf. Auch mich hat die eine oder andere Partei wohl angegriffen. Das war in Friedenszeiten. Ich verzeihe es heute von ganzem Herzen. Ich kenne keine Parteien und auch keine Konfessionen mehr. Wir sind heute alle deutsche Brüder und nur noch deutsche Brüder. Will unser Nachbar es nicht anders, gönnt er uns den Frieden nicht, so hoffe ich zu Gott, dass unser gutes deutsches Schwert siegreich aus diesem schweren Kampfe hervorgeht. Am Ende dieses Kampfes standen 10 Millionen Tote und 20 Millionen Verwundete. Bertha von Suttner wurde wegen ihres Friedensengagements zu Lebzeiten kritisiert und diffamiert. Und doch behielt sie Recht. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges schrieb der Schriftsteller Stefan Zweig über sie: Aber eben diese Frau, von der man meinte, sie habe nichts als ihre drei Worte der Welt zu sagen, hatte das tiefe Instinktgefühl Kassandras. Sie schrak nicht zurück, das scheinbar Unerreichbare zu fordern. Sie wusste ja selbst besser als jeder andere um die tiefe Tragik der Idee, die sie vertrat, um die fast vernichtende Tragik des Pazifismus, dass er nie zeitgemäß scheint. Im Frieden überflüssig, im Kriege wahnwitzig, im Frieden kraftlos und in der Kriegszeit hilflos. Dennoch hat sie es auf sich genommen, zeitlebens den Törichten als ein Don Quixote geltend, der gegen Windmühlen ficht. Aber heute wissen wir schaudernd, was sie immer wusste, dass diese Windmühlen nicht den Wind, sondern die Knochen unserer Jugend zerreiben. Und übrigens hat auch Rilke sich als Erwachsener eines Besseren besonnen. Und er hat später Bertha von Suttner sogar noch ein Gedicht gewidmet. Wohl sehe ich goldig der Zukunft weiten, feiernd im Glanze des Friedens ruhen. Und wie groß ist's in stürmischen Zeiten, gläubig Taten des Friedens zu tun. Dass auch im 21. Jahrhundert politische Konflikte noch immer mit Waffengewalt ausgetragen werden, das ist nicht eine Bankrotterklärung der Ideale Bertha von Suttners, sondern eine Aufgabe für die Zukunft. Ich danke Ihnen.
Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Karl. Dann noch unter erschwerten körperlichen Bedingungen so viel Einsatz. Dankeschön. Ja, unsere gute Sitte hier bei diesen Vorträgen ist, dass Sie Gelegenheit haben, die Referenten zu befragen, ihre Anmerkungen zu machen. Haben Sie was, was Sie ergänzen möchten oder ergänzend wissen möchten? Ja, bitte.
Ja, ich würde eher lieber Ihnen ein Kompliment machen, dass Sie das so spannend rübergebracht haben. Also ich habe mich gefreut auf diesen Vortrag und wollte einfach sagen, dass Sie das ganz toll machen.
Vielen Dank, das freut mich. Vielleicht haben Sie sich ein bisschen gewundert, dass ich so viel, auch das Persönliche und Sie als Frau und mit dem Mann und die. Für mich ist es immer, also ich beschäftige mich ja sehr viel, also ich schreibe nur Biografien und beschäftige mich eben sehr viel mit Frauenbiografien. Und ich finde das immer sehr schön oder ganz wichtig zu zeigen, dass Menschen, die Großes geleistet haben und auch sich mit den kleinen Dingen herumgeschlagen haben, auch vom Mann beschissen wurden oder dieses oder jenes. Und also einfach solche Dinge, die irgendwie uns nahe sind. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass so Helden, also für mich ist sie eine ganz tolle neue Art von Held, dass sie auch irgendwie einem nahe bleiben und auch sehr menschlich eben sind. Und dass sie eben auch, ja, dass sie nicht so geboren wurde, sondern dass sie auch Dummheiten machte, dass sie auch irgendeinem Schmarrn nachgelaufen ist und trotzdem ist sie auf diese Idee gekommen und hat das sehr vertreten.
Ich hoffe, irgendwann kriegen wir mal einen Vortrag über einen menschlichen Mann. Nein, da haben wir eine Frage.
Könnte ich bitte bringen, ja.
Gab es Verbindungen von Suttner zu Rosa Luxemburg?
Verbindungen von Suttner zu Rosa Luxemburg. Ich wiederhole es ein bisschen für das Mikrofon, damit wir die Diskussion nachher auch komplett auf dem Band haben. Also
nein, die gab es nicht wirklich. Also es gab auch keine zu Clara Zetkin. Also sie hatte ja, wie gesagt, also gut, die Frage ist, hatte sie Probleme mit der Sozialdemokratie oder hatte die Sozialdemokratie Probleme mit ihr? Ich denke, für Rosa Luxemburg oder auch Clara Zetkin hat sie sich zu wenig oder die Lösung der sozialen Frage, die Bertha von Suttner anstrebte, unterschied sich natürlich fundamental von der revolutionären Lösung, die die beiden Damen zum Beispiel hatten. Also da gab es keinerlei großartige Zusammenarbeit oder Verbindung oder irgendetwas in dieser Hinsicht.
Mm-mm. Hier haben wir eine Frage.
Ihr Verhältnis zu Henri Dunant hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit geändert.
Das Verhältnis hat sich geändert zu Henri Dunant?
Ja, also ehrlich gesagt glaube ich, dass sie einfach auch ein bisschen beleidigt war, dass sie den Preis nicht bekommen hat und dass sie auch deshalb so reagiert hatte. Es war also vollkommen klar, sie würde den Preis kriegen und es war eine große Überraschung, dass sie ihn nicht gekriegt hat. Auch der Brief, den er ihr geschrieben hat, lässt durchaus zu, dass sie sich eigentlich nicht unsympathisch gegenübergestanden sind. Also
hat denn irgendjemand auf sie Bezug genommen?
Später? Oder?
Ja.
Das ist halt das Problem, dass sie nicht, also vielen eben nicht als wirkliche Theoretikerin gilt, sondern weil eben dieses Moralische, das wird ihr zum Vorwurf gemacht, dass das halt sehr im Vordergrund steht. Die Frauenbewegung tut sich ebenfalls natürlich schwer. Sie hat zwar so gelebt, wie sie es wollte, aber natürlich, sie wollte reich heiraten. Also viele Dinge waren natürlich auch nicht sehr emanzipatorisch. Also ich kann als Beispiel nehmen, als es losging mit dieser Idee, Bertha von Suttner in die Walhalla zu kriegen, hat sich die bayerische SPD setzt sich da sehr dafür ein. Und da gab es dann eben diese Zuschriften, ja, das sei doch so eine bürgerliche und adelige und was sie da vertreten hat, das sei nicht sehr, sehr emanzipatorisch gewesen. Wir sollten doch, also da wäre doch Rosa Luxemburg viel besser, als ehrlich gesagt jemand, der glaubt, dass man Rosa Luxemburg in Bayern in die Walhalla kriegen kann, der kann nicht von dieser Welt sein. Also wäre ich nicht abgeneigt, aber also keine Ahnung.
Ich glaube, vorher ist der Pentagon Kommunist.
Also würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass ich das noch erlebe. Also. Aber es ist, sie ist doch, also es werden ja Schulen nach ihr benannt und ich glaube schon, sie ist so eine Konsensfigur. Aber ob man sich wirklich so ganz stark auf sie bezieht, also gerade auch Frauen und Friedensbewegungen, also zum Beispiel die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, bezieht sich da dann doch mehr auf Lida Gustava Heimann, Anita Augsburg, ihre Vorläuferinnen, da war sie ja schon tot, da konnte sie nicht mehr mitgründen, also als der Erste Weltkrieg war und diese pazifistische Bewegung, also gerade diese Frauenbewegung auch aufkam, da war sie nicht mehr dabei. Also ich finde, man bezieht sich wenig auf sie und ich finde auch, also das merke ich, ich meine, Sie kennen sie, es kannten sie sicher auch alle vorher, aber wenn Sie mal irgendwo anders fragen, in anderen Kreisen oder egal wo, ist auch der Bekanntheitsgrad bei Weitem nicht so, wie man vermuten dürfte. Also
was sind denn ganz kurz die Argumente dagegen, in Bayern sie in die Walhalla aufzunehmen?
Schon wieder eine Frau? Naja, also ja, also ich würde schon mal sagen, also dieses Pazifistische ist natürlich schon, es ist auch ein Schritt, jemanden aufzunehmen, der der dafür eingetreten ist. Es ist nicht so schwer, eine Nonne aufzunehmen, dann ist andere Kaiserinnen und Sophie Scholl und also die Märtyrer Sophie Scholl und Edith Stein. Da gab es mehr Konsens auf alle Fälle. Ja? Also Bertha von Suttner, ist, jetzt würde ich nicht sagen, dass es jemand direkt komplett ablehnen würde oder auch offen sagen, aber es ist mir so etwas, warten wir mal ab, ja? Da kann ja vorher noch was anderes oder so. Also, ist nicht so eine Figur, die man unbedingt jetzt, glaube ich, da reinhauen will. Mhm.
Sie hatten eine Frage.
Sie haben etwas Interessantes angesprochen, dass Bertha von Suttner die Ideen zur Lösung der sozialen Frage hatte, zum Beispiel. Können Sie dazu noch was sagen? Beispielsweise auch vielleicht zu ein, zwei anderen Aspekten, was Sie so inhaltlich eigentlich genau vertreten
hatten? Das ist
genau. Also. Da war das mehr so eine Art Aktivismus, den sie an den Tag gelegt hat, ohne eigentlich konkret viel
also die Frage, ich, ganz kurz, die Frage, welche Ideen hat sie denn inhaltlich vertreten, was hat sie bei der sozialen Frage beispielsweise für Vorstellungen entwickelt?
Das ist genau der Punkt. Also es gibt einfach keine konkreten Vorschläge von ihr. Sie hat verbunden, sie hat natürlich, sei es Armut, sei es Unterdrückung, also mit den Kolonien, solche Dinge, also alles, was so rumwaberte, hat sie aufgegriffen. Aber sie ist jetzt nicht jemand wie Rosa Luxemburg oder der eben ein Konzept hatte mit Klassenkampf, mit Verteilungsgerechtigkeit, mit irgendetwas, mit einer neuen Staatsform. Also bei ihr ist es alles sehr vage und tatsächlich, die Argumentation ist tatsächlich immer von diesem Moralischen aus, Krieg ist schlimm, da geht es den Leuten, geht es da sehr schlecht, da sterben die Leute, also auch ihr Buch Die Waffen nieder, also wenn Sie sehen, es ist ein Tendenzroman, also es ist nichts, wo irgendwie eine Lösung drinsteht, es ist ein Roman, der heute auch gar nicht mehr wahrscheinlich so wirkt, weil heute ja alles schon so konkret dargestellt wird. Ja, das ist genau das Problem. Also es gibt keine konkreten Vorschläge von ihr. Sie hat sich dann eben deshalb mit der Sozialdemokratie, sie hat es angedeutet, ich finde die soziale Frage wichtig in diesem Rahmen, deshalb konnte die Sozialdemokratie in gewisser Weise mit ihr. Als es dann konkreter wurde, ist es gleich auseinandergegangen natürlich. Also, also es gibt keine konkreten. Sie hat halt vor allem gewarnt, Zukunftsvisionen entwickelt, wie gesagt, von Waffentechnologie, was noch alles passieren wird. Ich meine, dass sie die soziale Frage, dass sie dafür keine Lösungen oder keine Ideen hatte, zeigt sich für mich schon an ihrer Begeisterung für den Zaren. Also, das war natürlich, für die Sozialdemokratie völliges No-Go, ist ja klar. Also ich meine, sie hat auch da nicht gesehen, dass dort natürlich, da liegt die soziale Frage im Argen, ja. Das war ja dann völlig, also das hat sie gar nicht beachtet dann. Der Mann hat für den Frieden gesprochen, war schon okay. Also die soziale Frage in Russland, nicht existent.
Sind noch Fragen existent? Das scheint nicht der Fall. Ich glaube, Sie haben doch. Bitte. Ja. Absicht ist, dass es sich mit der Uni überlappt. Also ich hatte keinen finsteren Plan, aber es gibt hin und wieder einfach weniger organisatorische Gründe in einer Absprache, sondern eher daran, dass wir auf zwei unterschiedlichen Planeten wahrscheinlich leben. Es ist bei mir der freie Abend, an dem ich das machen kann. Und sonst macht es hier keiner. Ist das Begründung genug? Also ich glaube, entschuldigen Sie, wenn ich etwas ironisch antworte, die Vorstellung ist womöglich ein ganz klein bisschen naiv, dass die Uni Konstanz sich mit der Hochschule Konstanz abspräche. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Vortragsreihe auch im Studium Generale der Universität Konstanz ganz gut aufgehoben wäre. Ja? Und viele unserer Referenten dort genauso gut Figur machen würden wie hier auch. Aber ich glaube, da gibt es einfach ein gewisser Standesdünkel, den eine Elite-Universität gegenüber einer Hochschule des Typus Fachhochschule halt entwickelt. Und da wird es keine Absprachen geben und keine Rücksichtnahme. Sie haben die Wahl. Ja. Und Sie haben in der Tat am nächsten Montag auch die Wahl. Da findet diese Reihe ihren Abschluss. Und wer denn käme, der müsste mit meiner Wenigkeit Vorlieb nehmen. Ich werde Ihnen etwas über einen Außenseiter und Zukunftsweiser versuchen zu erzählen, der sich Sokrates nannte und womöglich ein Modell für den Intellektuellen abgab. Jedenfalls möchte ich Ihnen zeigen, dass man ihn so sehen kann. Vielleicht sehen wir uns wieder. Einen schönen Abend und herzlichen Dank, Frau Dr. Karl.
Ich sage danke.